sind ja sozusagen die Zeugen, dass es gelungene Begegnungen gegeben hat, ne? Weil sonst wären die gar nicht entstanden. Das entwickelt sich. Also das Bewusstsein ist ja auch das, dass wir in der Lage sind, ne, über das, was wir fühlen oder denken, auch hinauszudenken. Nicht uns das ständig wieder neu zu bestätigen durch das, was wir tun oder erleben, sondern auch aus einem Abstand heraus und daraus eine Erkenntnis auch zu gewinnen.
Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Und wir sind immer noch drin im Women Empowerment Spezial, auch wenn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Interviews der Tag 2026 bereits hinter uns liegt. Das heißt, du bekommst uns als Zeitreise vor dem Termin mit einer Rückschau darauf, was für gigantisch tolle Frauen dort den Tag, die zwei Tage gestaltet haben. Und meine Besucherin heute, mein Gast heute, arbeitet als eine exklusive Paar- und Familienmentorin und sie unterstützt ihre Klienten dabei, ein harmonisches und liebevolles Zusammenleben zu erreichen und Kommunikationsprobleme zu lösen. Gemeinsam werden wir die Ursachen eurer Konflikte erkennen und unser euer neues Bewusstsein dafür erweitern, wie positive Veränderungen möglich sind. Meine Güte, das kriege ich nicht sauber vorgelesen, aber das sagt sie tatsächlich über sich selbst und über ihre Arbeit. Und ich möchte, bevor wir reinstarten ins Interview, dich, die du hier zuhörst, mitnehmen in ein Beispiel. Nee, will ich gar nicht. Weißt du was? Ich sage einfach, liebe Gabriele, von Herzen willkommen. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke, liebe Caroline. Auch schön, hier zu sein mit dir in diesem Gespräch, was sich jetzt ja entwickelt.
Also, Paar- und Familienmentorin. Da haben jetzt alle schon mal so irgendwie Schublade auf, Schublade zu, irgendeine Idee. Was sind die häufigsten Themen, mit denen deine Klienten zu dir kommen?
Ja, meistens fängt es ja an, dass man auf die Kinder schaut, ne? Dass bei den Kindern irgendwas aus dem Ruder läuft, ne? Also sozusagen, ja, mein Kind ist immer so aggressiv oder es hat Probleme in der Schule oder es kann sich nicht konzentrieren, hat Ängste oder schlimme Dinge erlebt. Und dann kommen die Eltern und sagen, Mensch, was kann man denn da machen, weil andere haben sich schon beschwert. Und ja, das ist eigentlich immer so. Also der erste Schritt auch, um mit mir in Kontakt zu treten, weil das ja auch viel mit der Familie macht. Und viele sagen dann auch, ja, es wirkt sich auch auf unsere Partnerschaft aus, ne? Also es ist dann plötzlich so ein globales Thema auch. Und ja, und ich schaue dann gerne mit dem Blick auch, dass ich sage, okay, dein Kind ist ein Spiegel. Was von dem, was dein Kind dir zeigt, ist auch dein eigenes Thema? Und das ist wirklich meistens dann der tiefere Einstieg. Und das kann dann auch schon in so einem Erstkontakt sein, dass wir an die tiefen Themen der Eltern kommen. Und dann ist der nächste Schritt oft zu sagen, okay, wer muss jetzt eigentlich was tun? Ne? Ich mit dem Kind, ich bin ja auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, also ich kann auch mit den Kindern therapeutisch arbeiten. Soll das Kind die Themen der Eltern lösen? Sage ich natürlich, das kann ich nicht, nur bedingt. Ne? Bedingt kann ich dem Kind natürlich auch helfen, eine andere Selbstvorstellung zu gewinnen und auch traumatische Themen zu lösen. Aber die Eltern sind doch diejenigen, die das erstmal mit sich selber auch angehen dürfen. Und meistens, also da merkt man dann auch schon, dass die Schuldfrage sowieso sich gar nicht mehr stellt. Weil ich habe noch nie Eltern kennengelernt, die irgendwie sich vorgenommen haben, ihr Kind zu schädigen. Auch wenn es manchmal so aussieht, ne, dass das Kind schon massive Auffälligkeiten hat. Aber das ist das, was wir uns aus unseren Prägungen natürlich aus den meistens ersten 6, 7 Lebensjahren, was wir da von unseren Eltern, von den Bezugspersonen halt auch beigebracht bekommen haben, also oft auch schmerzlich erlebt haben, weil das so fest in uns verankert ist, ist ja auch, glaube ich, dein Spezialgebiet mit, ne? Und ja, und dann hinterfragt man das ja auch gar nicht. Das ist wie, als wäre das Normale. Und dann kommt da so ein Kind und strahlt nur Liebe, Freude, pure Liebe aus. Und dann soll man das auf einmal beantworten können. Und da passieren dann oft schon so diese ersten Störungen auch, ne? Wo dann eine Mutter, die vielleicht spürt, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann, keine Ahnung von Erziehung, man spricht ja noch leider von Erziehung, eigentlich geht es ja immer um die Entwicklungsbegleitung. Und dann kommen viele Sorgen, viele Ängste und Stress natürlich, Überforderung. Und das ist das, was sich im Kind dann sozusagen auch, was in Erscheinung tritt.
Du hast jetzt schon wahnsinnig viel gesagt.
Ja.
Das kam so, also die ganze breite Palette. Nochmal einmal zurückgespult, das Kind läuft nicht rund. Mhm. Sprich, es hat Probleme in der Schule, es rastet aus, es wird gemobbt, es, also... Die Probleme der Kinder sind ja vielfältig. Und was ganz oft passiert, also tatsächlich, es gibt auch ein Kind in der Nachbarschaft, da weiß ich, also es ist ein ganz lieber Junge, der hat einen, so wie Kinder halt, ne? So ein liebes Kind, aber er rastet zwischendurch komplett aus, der dreht komplett frei, muss zur Logopädie gehen und geht auch zu so einer Impulstherapie. Mhm. Und du sagst jetzt, und du sagst es fundiert aufgrund deiner Ausbildung, Lebenserfahrung und der Erfahrung mit den Klienten. Ja. Das Kind ist es nicht. Hm. Und die Probleme in der Familie, die damit Hand in Hand gehen, wenn ein Kind so impulsiv ist und auch vielleicht Sachen hinschmeißt oder kaputt macht oder eben so völlig ausflippt, dass das aus der Überforderung heraus das Einzige, was bleibt, das Kind ins Zimmer zu sperren zum Beispiel, weil man als Eltern ja auch irgendwo seine Grenzen hat, bevor man selber ausflippt. Oder man flippt selber mit aus. Auf jeden Fall, das Kind läuft nicht mehr rund. Darauf wollte ich hinaus und habe es ein bisschen ausgemalt. Und du sagst, das Kind ist überhaupt nicht das Thema.
Das Kind ist nicht das Problem. Das Kind trägt ein Symptom mit sich. Ne? Und das ist die Antwort darauf, ne? Auf das, was das Kind tagtäglich erfährt. Deswegen ist es eigentlich auch folgerichtig. Es hat einen guten Grund. Ne? Also an dem Punkt kann man wieder nur sagen, ja, es gibt hier... keine Schuld, es gibt keine bösen Kinder. Ne? Wie oft wird es dann so wie bösartig und was Kindern auch unterstellt wird, warum sie etwas machen. Es ist alles erlernt. Ne? Das Allermeiste. Ne? Es gibt natürlich auch noch andere Wirkfaktoren. Aber wenn wir jetzt auf diese Themen schauen, auch die sich im Verhalten zeigen, ist das meiste schon auch Sozialisation und das, was Eltern unbewusst oder bewusst halt an ihre Kinder auch tragen. Und wenn die Eltern dann sagen, okay, das habe ich verstanden, und ich möchte selbst auch diese Last, dann im Gespräch wird es ja oft sehr schnell deutlich, was es eigentlich auch gewesen ist, ne? Worunter man gelitten hat und welche Sätze das waren, die einem gesagt wurden. Dann sagen viele, okay, wie können wir das lösen? Ne? Was können wir tun? Und dann fängt das Familienmentoring meistens an.
Inwiefern sind diese ersten 6 bis 7 Lebensjahre so wichtig? Und zwar für unsere eigenen Kinder? Aber warum sind diese ersten 6 bis 7 Lebensjahre auch so kriegsentscheidend darüber? Und ich überlege gerade, ob kriegsentscheidend das richtige Wort ist, aber in manchen Familien ist es das leider. Wie wir selber mit unseren Kindern umgehen, was wir unbewusst abrufen. Also geh mal bitte oder nimm uns mal mit in die ersten 6 bis 7 Entwicklungsjahre eines Kindes und dort mit hinein, warum es für dich als Mutter oder Vater deine eigenen ersten 6 bis 7 Lebensjahre sind, die du jetzt an dein eigenes Kind unter Umständen unbewusst weitergibst. Hm, hm.
Ja, das hat natürlich ganz viel mit unserer Gehirnentwicklung auch zu tun und mit unserem Unbewussten und unserem Bewusstsein. Und das Bewusstsein, das entwickelt sich. Also das Bewusstsein ist ja auch das, dass wir in der Lage sind, ne, über das, was wir fühlen oder denken, auch hinauszudenken. Nicht uns das ständig wieder neu zu bestätigen durch das, was wir tun oder erleben, sondern auch aus einem Abstand heraus und daraus eine Erkenntnis auch zu gewinnen. Und so zu denken, das muss erstmal gelernt werden. Und in den ersten 7 Lebensjahren sagt man, manche Kinder fangen auch schon früher an damit, das ist die unbewusste Zeit der Verarbeitung. Und insofern kann man sagen, dass das Kind wahrscheinlich mit einem fast leeren Geist auch geboren wird. Da gibt es noch keine Möglichkeiten, über Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen zu lernen. Und Kinder sind auch nicht mit dem Zweifel, ne, an ihre Eltern geboren worden, dass sie das schon mal hinterfragen. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich packe mal meine Windel und gehe lieber zum Nachbarn, da ist es viel schöner, da wird viel mehr gelacht. Sondern alles, was da im Außen ist, wird aufgenommen und vom Gehirn verarbeitet. Und es werden natürlich auch Gegenregulationen entwickelt. Also wenn was sehr unangenehm ist, ne? Also ich denke so, dieses, das kennst du vielleicht auch, ne? Dass man wieder sagt, guck mir in die Augen. Ne? Die wenigsten Kinder wollen ihren Eltern in die Augen gucken. Ne? Warum nicht? Weil dann meistens irgendwas kommt, was so ernst ist und was nicht so cool ist und was auch nichts mit Lebensfreude zu tun hat, sondern irgendeine Kritik auch. Ne? Und dann gucken die automatisch, ne? Gucken die woanders hin oder fangen an zu zappeln, um dieser Energie des Erwachsenen auch zu entgehen.
Ich muss gerade, ich überlege gerade, ja, dieser Satz ist hier noch nie gefallen. Den habe ich noch nie ausgesprochen und der wird ja tatsächlich nur dann eingefordert, wenn das Kind gerade am Lügen ist. Mhm. Jetzt guck mir ins Gesicht und sag's nochmal. Das ist ja sowas, das fordern Eltern nur, wenn sie den Verdacht haben, dass das Kind lügt.
Ja, und ja, wenn halt etwas im Raum ist, manchmal ist noch ein bisschen mehr Atmosphäre auch, ne? Es muss auch nicht, es kann bei meiner Mutter war es, wenn sie so gesagt hat, ne? So. Dann war sofort klar, der Spaß ist zu Ende, du darfst nicht mehr spielen, du musst jetzt irgendwas machen, ne? Genau. Aber das geht jetzt ein bisschen vom Thema auch weg. Was ich eigentlich zu diesen 6, 7 Lebensjahren, was man einfach sagen kann, ja, das ist die Zeit, wo wir darüber nicht nachdenken können, sondern unser Gehirn macht das und all die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen, die sind natürlich auch gespeichert. Zum Teil im Körper, ne, aber auch in unserem Langzeitgedächtnis. Und das sind auch, damit sind Automatismen verbunden. Abwehrmechanismen, Glaubensfragen, ne, Glaubenssätze auch oft, ne, was ein Kind über sich denkt oder über andere, was gut ist und was nicht gut ist. Die ganzen Prägungen auch, die unsere Eltern sozusagen schon von ihren Eltern übernommen haben, die werden dann ans Kind auch weitergegeben. Und das ist für viele, ja, damit, das ist das Fundament sozusagen, ne, auf das sich dann die weitere Entwicklung aufbaut. Und manchmal hat man Glück, dass man tolle Lehrer hat oder tolle Erzieherinnen auch oder Erzieher oder Freunde oder andere Familien, in die man rein, über Onkel, Tante, oder sonstige Bezugspersonen, die einem so den Blick so ein bisschen öffnen, dass es auch was anderes gibt. Und das war auch bei mir der Fall. Das ist auch ein Grund, weshalb ich in diesem Beruf bin. Weil es immer Menschen gab, ne, die mir was anderes gezeigt haben.
Es gibt ein total schönes Zitat von Gabor Maté, glaube ich, dass es von ihm kommt. Gabor Maté, für alle, die diesen Mann nicht kennen, ein sehr, sehr faszinierender Traumapsychologe, der auf YouTube und auf Podcasts überall ganz viel zu finden ist und der viele Bücher geschrieben hat und das macht Spaß, ihm zuzuhören und es ist auch sehr berührend. Und der hat gesagt, oder was, Bessel van der Kolk, der könnte es auch gewesen sein, verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Und das tun sie in der Regel nicht mit Absicht, ja, sondern aus so einem Verhaltensmuster heraus. Und ja, diese Verhaltensmuster der ersten 6 bis 7 Lebensjahre sitzen, hast du gerade beschrieben, die sitzen so tief, dass die als Automatismus abgespult werden.
Ja, wir können es nur mit dem Bewusstsein knacken dann später, weil es uns ja unbewusst ist. Ne? Also von daher, und man sagt ja 95%, ne, ist uns unbewusst. Ne? Wir haben vielleicht 5%, manche sagen, es gibt nur 1%. Ne? Aber es ist immerhin ein kleines Fenster, ne, das, durch das wir zu einer anderen Wahrnehmung kommen können und wir können das eben auch immer weiter öffnen und dann kann es manchmal sein, ne, dass man völlig, also ne, dass man sich völlig anders weiterentwickeln kann, ein völlig anderes Leben führen kann, weil man zu anderen Erkenntnissen gekommen ist und sich auch bewusst entschieden hat, dass man bestimmte Dinge so nicht mehr denken möchte oder auch nicht mehr für die Wahrheit hält. Denn das, was wir Kindern beibringen in diesen ersten 7 Lebensjahren, ist auch erstmal ihre Wahrheit, weil sie keine andere kennen.
Und für die Mutter oder den Vater dann eine unbewusste Wahrheit, die alle Entscheidungen und Reaktionen beeinflusst.
Ja.
Wenn jetzt eine Familie zu dir kommt, oft vordergründig, es läuft nicht mehr rund.
Ja.
Hast du schnell den Zahn gezogen, am Kind liegt's nicht. Und begibst dich auf die Ebene mit den Eltern, in Kontext mit Kommunikation als Paar und auch in Kontext mit dem, was eben da im Unterbewusstsein schlummert. Wie arbeitest du dann?
Ja, also die Eltern können sich dann entscheiden. Ne? Also wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt trotzdem nur, dass nur am Kind gearbeitet wird und wir machen hier ganz normal so die Beratung, was kann man denn vielleicht anders machen? Das geht natürlich nicht so tief. Ne? Das sage ich dann auch, man kann schon an der Oberfläche was ändern, aber wenn ihr wirklich was in der Tiefe ändern wollt und selber auch euch erleichtern möchtet für ja diese ganzen Triggerthemen auch, ne? Weil das macht es ja oft auch so schwierig, denn die Kinder triggern einen ja auch und auch der Partner triggert einen. Und wenn man wissen möchte, was steckt dahinter, was ist mein Thema hinter diesem Trigger auch, dann wird es wirklich leichter und man wird wieder, man kommt in Frieden. Es gibt einen liebevolleren Umgang, liebevolleren, wohlwollenden Blick auch aufeinander, weil man plötzlich weiß, der andere will mir das Leben gar nicht schwer machen. Aber er hat gerade ein Thema und das kommt gerade zum Vorschein. Und dann geht es mit den Eltern meistens erst ins Intensivcoaching. Und es gibt da so eine Regel, ne? Am Anfang sind es noch die Themen, ne? So mit den Kindern und auch mit der eigenen Kindheit. Und dann kommt aber immer das Thema Paarsein auch. Ne? Denn wenn es ein Paar in der Partnerschaft nicht mehr harmoniert, das sind die Dysbalancen, die Kinder natürlich auch spüren. Und dann sind die Kinder oft auch die Ablenkung davon. Und wenn es dann in die Paarthemen geht, dann wird es auch richtig schön. Und dann bin ich meistens mit den Eltern oder mit den Familien dann auch so weit, dass man dann auch alle dazu holen kann. Dann geht es auch in die große Runde, wenn das gewünscht ist. Und am Ende haben die sozusagen ihr neues Wir auch entwickelt in dieser Zeit.
Das heißt, du gehst ins Gespräch, du gehst in den Austausch, findest Kommunikationsmöglichkeiten, die wahrscheinlich auch gewaltfrei sind, vermute ich jetzt mal.
Ja, ja, viele Tools natürlich, traumatherapeutische Tools auch, wenn Traumata gelöst werden dürfen. Ganz viel auch über Familienstellen und ja auch das Miteinander etwas tun, meditative Inhalte, also Möglichkeiten, wie kann ich entspannen auch. Und halt ja natürlich gewaltfreie Kommunikation üben, Zwiegespräche, alles, was es so braucht, um auch den anderen besser kennenzulernen. Manche kennen sich überhaupt gar nicht und haben eine Partnerschaft und wissen ganz wenig voneinander.
Ich glaube, da können ganz viele wirklich gerade innerlich leise nicken. Hm. Wenn man sich mal fragt, was erzählst du deinem Partner eigentlich alles nicht? Hm. Und was fragst du dich alles über deinen Partner? Also oft fragen wir uns ja in Bezug auf unseren Partner sowas, wieso hat er das denn jetzt schon wieder gemacht? Echt jetzt? Und unterstellen dabei eine böse Absicht.
Ja.
Und kommen aber nicht an den Punkt, dass wir das Gespräch und die Begegnung finden, um zu verstehen, dass da überhaupt nichts böswillig war.
Hm. Ja, ich habe gerade übrigens einen Vater hier gehabt. Vielleicht, das passt ganz gut dazu, der mir dann auch gesagt hat, also er wäre einfach immer nur so genervt, ne, von seiner Frau. Ne? Und er könnte irgendwie gar nichts Nettes mehr sagen. Ne? Und dann habe ich ihn einfach nur gefragt, wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du dir denn was Nettes sagen? Nein, das braucht er nicht. Ne?
Ach.
Ja, und dann habe ich gesagt, woher kommt das denn? Ne? Und wie war es denn überhaupt, ne? Von deiner Kindheit? Ne? Und natürlich gab es das nicht, diese Nettigkeit. Er hat sich so reduziert. Ne? Und das nimmt er so mit für sich heute auch, dass er heute gesagt hat, okay, er will wirklich auch den Blick wieder weiten, ne? Und auch sehen, was ist eben auch neben dem nervigen Verhalten, erstmal, was ist sein Thema darin, ne? Warum, was nervt ihn da wirklich, und aber auch, was er in ihr wirklich schön findet.
Das eröffnet für mich die Frage, gibt es bei dir, hast du mit Scheidung und Trennung zu tun?
Ja, auch. Hab ganz viel mit Trennungskindern zu tun. Ich habe auch oft Anmeldungen von Paaren, die sich trennen wollen oder die es gut machen wollen. Das finde ich großartig. Das ist eine wundervolle Arbeit, ne? Wenn Eltern sich dessen bewusst sind, wir gehen als Paar auseinander, aber wir wollen echt die super Eltern bleiben und nicht den Krieg führen, ne? Und die Kinder von Anfang an mit ins Boot nehmen und auch Lösungen für die Kinder finden, weil die Kinder bleiben ja immer im Trennungszustand. Die müssen ja immer hin und her in der Regel, ne? Für die Eltern, die können sich ihr Leben dann einrichten, ne? Was sie dann, wie sie leben wollen, und haben dann das gefunden, was sie sich meistens, ne? Was sie sich gewünscht haben. Und die Kinder sind aber immer, gehen von einer Welt in die andere. Und da darf man auch individuelle Lösungen finden, auch mit den Kindern, damit es wirklich was, damit was zum Blühen kommen kann, dass sich daraus Ressourcen auch entwickeln können.
Und das, ja, bei mir taucht das Wort respektvoll auf.
Ja, respektvoll in jeder Hinsicht, ja.
Sehr,
ja, und auch dankbar, weißt du, auch dankbar für das, was war, für diese Kinder. Die Kinder sind ja sozusagen die Zeugen, dass es gelungene Begegnungen gegeben hat, ne? Weil sonst wären die gar nicht entstanden. Ne?
Du kommst ja zum Women Empowerment Day, der Wie gesagt, Stand heute findet ja. der erst in der Zukunft statt.
Ja. Aber er war großartig.
Er war großartig. Es wird ein sensationeller, also ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf, es wird, weil auch so viele hinkommen.
Mega,
ja. Was wirst du da tun? Was erwartet die Frauen, die dort sind?
Genau. Ich habe, das muss ich kurz sagen. Also letztes Jahr, also 2025, war ich auch beim Women Empowerment Day. Da war es ein Tag. Und da weiß ich, ganz am Anfang habe ich mich auf die große Bühne gestellt. Ne? Da war da noch gar nichts angefangen. Und dann habe ich mich so umgeguckt. Ich sage, auf dieser Bühne möchte ich auch gerne mal stehen. Oder ich werde hier stehen. Ich werde auf dieser Bühne stehen. Ja, und ich werde auf dieser großen Bühne, werde ich auch meinen Workshop halten. Dein Kind ist dein Spiegel, erkennst du dich? Ja, das ist das Thema und ja, werde ich einfach ein bisschen, also in das Thema reinführen auch, was das eigentlich heißt, in den Spiegel gucken. Weil ich höre schon oft so, wie, das kann doch nicht sein, kann doch nicht alles von mir sein, ne? Ich habe schon so viel gemacht, ne? Kann doch nicht immer noch ich sein, ne? Es muss doch auch was vom Kind kommen. Ja, also liebevoll wird es sein, ganz liebevoll und herzlich und humorvoll auch. Das ist ja auch, also eine Entdeckungsreise, würde ich erstmal sagen, auch. Entdeckungsreise, sich selbst zu entdecken und wie denke ich eigentlich über mich, ne? Und was mag ich an mir und wo möchte ich gerne was ändern und was mag ich an meinem Kind und wo sehe ich, wo Änderungspotenzial ist und wo wir beide im selben Boot sind, ne? Oder mit mehreren Kindern hat man ja ein großes Schiff, ne? Und trotzdem muss man irgendwie sehen, dass man gut zusammenarbeitet auch und dass jeder seine Individualität auch entwickeln darf.
Hast du hast du sowas wie einen Fragenkatalog, um sich selber auf die Schliche zu kommen? Hast du da was, was du so
ja,
aus dem Handgelenk?
Es wird auf jeden Fall, also jetzt meinst du fürs Interview oder für ja, dort?
Beides.
Ja, also dort wird es auf jeden Fall etwas auf die Hand geben und auch später ein E-Book, wo also auch da ein bisschen größerer Abriss auch zu dem sein wird, zu dem, was wir gemacht haben. Und ansonsten, ja, ich glaube, das Einfachste ist wirklich, sich einmal klar zu machen, was ist es denn eigentlich, was mich stört? Was sind denn diese Verhaltensweisen, die mich triggern? Und dann sozusagen den Dreh zu machen, okay, habe ich davon auch was? Oder hat vielleicht mein Mann davon was oder Partner? Und woher kommt es? Und dann wird es auf einmal weicher, weil dann wird es klar, es ist ja auch nicht gegen mich, ne? Also die ganzen Trigger, die Kinder, die uns triggern, diese Trigger sind für uns, ne? Das als Geschenk zu sehen, das darf man auch lernen. Das dürfen wir auch bei unseren Partnern lernen, ne? Dass wenn die einen da zur Weißblut treiben können mit irgendeinem Thema, danke, danke, dass du mir zeigst, ich habe es noch nicht gelöst, ne? Sonst hätte ich jetzt nicht so eine Emotionswelle, ne? Und so ist es bei den Kindern auch. Und also das finde ich immer die hilfreichste Frage erstmal, Mensch, was triggert mich eigentlich, ne? Was ist es eigentlich? Und wie hätte ich es denn gerne? Was würde ich mir wünschen, wie mein Kind sich stattdessen verhält? Und trifft es auch auf mich zu?
Wie ist das mit der Frage, wie antwortest du auf den Trigger? Was tust du aufgrund des Triggers mit den anderen? Also mit deinem Partner oder deinem Kind?
Ja, also da gibt es schöne Übungen natürlich. Wenn du es spürst, ne, den Anfang, das, ich nenne es mal gerne wie so eine Welle, ist das ja so eine Emotion, die sie, meistens kommt sie von unten. Ne? Manche sagen auch, sie kriegen es als erstes im Kopf mit, das muss man so ein bisschen rausfinden, auch wo kündigt sich das an, wo spüre ich, jetzt zieht sich was zusammen oder jetzt kommt irgendwie auf einmal so eine Kraft hoch und dann ne, kommt dann irgendwas raus, ne, aus einem oder die
Toys. Das ist aber sehr spannend, der Fährte zu folgen, wo spüre ich. Der Trigger ist ja nur der Auslöser. Und auf den Auslöser folgt in uns eine unbewusste Reaktion, die fühlt sich unangenehm an. Und dann zu schauen, wo spüre ich das eigentlich?
Ja, ja.
Wo ist das und erst? Wie fühlt sich das ganz genau an?
Ich hatte mal ein Kind, das hatte gesagt, hier in den Fäusten. Es geht sofort mit Gegenwehr in die Fäuste. Ne? Und dann war es gut, ne, das einfach diese Beobachtung erstmal mitzugeben, ne, noch gar nicht gleich die Übung, sondern erstmal mal nur zu beobachten, wo merkst du es, ne, dass dich was aufregt, ne, oder dass dir was zu viel wird, oder dass du dann meinetwegen anfängst zu schreien oder irgendwo gegen zu donnern. Und das nächste Schritt wäre ja erst zu sagen, okay, jetzt atme ich erstmal. Also ich ich drück's nicht weg, ne? Also, weil wegdrücken ist gar nicht, brauchen wir nicht, ne? Wir dürfen die Emotionen zur Kenntnis nehmen. Die Wut, den Ärger, die Traurigkeit, was immer sich meldet. Es hat seine Berechtigung, ist völlig richtig. Aber wir können lernen, diese Energie, nicht noch mehr Energie reinzugeben. Und das geht am besten über Atmung. Oder über eine Positionsveränderung. Ich sage gerne mal einen Schritt auf die Seite gehen, ne? Oder wenn man es zur Verfügung hat, ne, sich einfach mal hinzusetzen, aufzustehen, Fenster aufmachen und dann noch sagen, ich brauche mal eben Luft, ne, und dann atmen. Und das auch so zu machen, das darf auch im Außen erkennbar sein, weil das ist ja eine Regulation. Und wenn die Kinder das von uns Erwachsenen schon sehen, dass wir das machen, dann können sie es mitmachen oder sie haben es in einer anderen Situation für sich auch zur Verfügung. Und das heißt für mich, die Welle nicht füttern. Und dann einfach, ich mache das im Sitzen oft, ich habe dann beide Füße am Boden, eine Hand lege ich mir auf den Oberschenkel, die andere meistens auf den Bauch und mal lasse ich die Augen offen und gucke irgendwo, schaue, wo ich meinen Blick hin fixieren möchte oder mache die Augen zu und dann atme ich einfach nur. Und es kommt der Moment, wo ich merke, so, jetzt ist gut. Und dann stehe ich auf, mache irgendwas und dann ist gut. Und das kann man mit den Kindern, kann man das lernen, man kann es aber erstmal, das Wichtigste ist es erstmal selbst auch in die Erfahrung zu bringen. Und dann können wir uns davon befreien. Und es gibt aber auch, sage ich immer, es gibt so Trigger, die an Trauma gebunden sind. Und das sind die Trigger, wo es, ich habe es noch bis heute, ne, ich bin jetzt 32 Jahre, ne, in meinem Beruf auch oder in meiner Berufung, habe ich das noch nie gehört, dass jemand dann den Traumatrigger wirklich beherrschen konnte. Also wenn es dann wirklich richtig heftig wird, dann passieren diese ganzen unkontrollierten Reaktionen. Dann ist keine Steuerung mehr. Ne? Dann ist, es geht dann so lange, bis dieser Stresspegel oder was sich da aufgebaut hat, bis das raus ist. Ne? Und dann sind die Menschen auch am verletzlichsten. Ne? Also weil dann plötzlich so dieses, oh mein Gott, ne? Das ist wie so nach dem Trauma, eigentlich braucht man dann jemanden, der einen in den Arm nimmt und ihm einem sagt, dass du bist sicher, ne? Jetzt, du bist durch und alles ist gut, du bist jetzt sicher. Es ist gut, dass es vorbei ist.
Da fällt mir tatsächlich wieder Gabor Maté ein zum Thema Trauma, der sagt, Trauma ist nicht das, was dir passiert ist, sondern Trauma ist die Überforderung im Anschluss.
Ja.
Das heißt, diese Situation, etwas nicht lösen zu können und damit ganz alleine dazustehen. Und das ist was, das tun wir unseren Kindern ja an. Also wenn wir unsere Kinder ins Zimmer sperren, weil wir nicht mehr können, dann verursachen wir beim Kind eine Situation der Ausgrenzung, die das Kind je nach Alter auch nicht sinnvoll alleine lösen kann.
Ja.
Da muss ich tatsächlich auch die Hand heben. Also das, ich habe es vor dem Vorgespräch gesagt, wir sind diese total harmonische Werbefamilie und bei uns ist wirklich irgendwie alles tutti. Und doch ist es so, dass auch ich schon überfordert gewesen bin, auch mit der Reaktion meiner Kinder überfordert gewesen bin und dass auch ich gesagt habe, jetzt geh in dein Zimmer und komm wieder, wenn du fertig bist. Und das ist ja die etwas sanftere Form von Ausgrenzung und von lass das Kind alleine. Aber fürs Kind ist Alleinsein ja immer Lebensgefahr.
Ja, und das ist aber auch nur dann der Fall, wenn du es unberechenbar, wenn das plötzlich aus so einer Situation kommt, jetzt auf dein Zimmer. Wenn das aber vorbereitet ist, auch gefragt ist, erfragt wurde, was würde dir denn helfen, ne, in so einer Situation? Die meisten sagen, ich brauche dann einfach meine Ruhe. Mhm. Ich möchte einfach in dem Moment in Ruhe gelassen werden. Und dann kann man das besprechen auch. Ist das dann gut, wenn du in deinem Zimmer bist oder möchtest du dich dann hier irgendwo hinsetzen? Ne?
Ja, aber das ist eine ganz andere Reaktion als diese, mein Kind ist gerade am Wüten und ich kann das Wüten meines Kindes selber nicht aushalten und sag, jetzt kannst du in deinem Zimmer weiter wüten, bis du weiter wüten, bis du fertig bist.
Das ist
davon spreche ich. Also von einer kognitiv begleiteten geht's und ich atme erstmal durch und ich bin hier, wenn du mich brauchst, das ist eine ganz andere Nummer. Aber dieses, mein Kind ist wütend und in der Wut, die von dem Kind ausgeht, fühle ich mich vollständig überfordert als Mutter. Mhm. Und weil ich es nicht mehr aushalte, dass mein Kind wütend ist, schmeiße ich das Kind raus.
Also wenn du es genau nimmst, was du da machst, indem du dein Kind rausschmeißt, also solche Reaktionen, ne, du willst eigentlich deine eigene Emotion rausschmeißen und kannst dich dann besser beruhigen, weil du hast es ja in deinem Kind verortet, du hast es ja da projiziert. Ne? Ja, das gibt's und es ist auch nicht so, dass das gleich ein Trauma ist, wenn dir das passiert. Das ist auch wichtig. Ne?
Genau. Also, Trauma ist
das danach.
Trauma wird dann verankert, wenn das danach kommt. Mhm. Wenn es nicht zu einer Lösung der Situation kommt.
Ja, ganz genau.
Und das ist total wichtig zu verstehen, finde ich. weil wir die Situation mit unseren Kindern im Nachgang immer noch mal lösen können, auch wenn sie eskaliert sind. Und ich finde das auch total wichtig, weil mir dieser Satz von Gabor Mathieu tatsächlich geholfen hat, mal zu schauen, womit bin ich denn alleine gelassen worden? Weil das Trauma, es gibt ja immer großes Trauma, wo keiner mit diskutiert, wenn du einen Flugzeugabsturz erlebt hast, wissen alle, dass du traumatisiert bist. Aber diese kleinen Dinge, wie das Kind aufs Zimmer schicken und das Kind mit der Emotion komplett in der Not alleine lassen, ja. Diese kleinen Dinge, die hinterlassen ja auch ihre Spuren. Und das sind die Spuren, die dir dann begegnen in der Arbeit mit den Eltern, nehme ich an.
Ja. Ja.
Und dass wir da teilweise gar keine kognitive Erinnerung dran haben, aber dass die Emotion uns so überrennt und dass diese Triggerpunkte uns so wahnsinnig machen, die wir, und sie heißen ja deswegen Trigger, weil sie kommen ja unerwartet und schnell und heftig.
Ja, ja, genau. Ja, in der Regel erinnern wir uns nicht dran. Wir können uns an eine Situation erinnern, aber die Gefühle sind abgespalten, weil sonst hätte manches Kind es vielleicht, könnte es gar nicht überleben. Ne?
Ja.
Das ist ein Schutzmechanismus. Das ist auch dazu in der Amygdala meistens, ne, abgespeichert ist, wenn es eine traumatische Erfahrung war. Und dann
genau. Ist
dein Gehirn kein Zugang. Ne? Dann kriegst du diese Wellen und du kannst es nicht verarbeiten. Eigentlich will dein Gehirn die ganze Zeit nur verarbeiten, ne? Weil damit es wieder leicht wird. Aber der Zugang braucht andere Wege, ne, dass diese Emotionen gelöst werden kann. Und da bin ich sehr stark, also habe ich dir ja schon erzählt, ich finde EMDR ist eine tolle Methode. Also ich mache sie sehr gerne, weil darüber kriegen wir das neutralisiert auch.
Genau, wir kamen auf das Thema, weil du erzählt hast, dass wenn dann wirklich das große Trauma gelöst wird, und da war mir wichtig nochmal zu umreißen, welche Situationen gehören dazu und wie fühlt sich so ein Trauma an, weil du gesagt hast, da wird es auch spannend, weil da ist dieses, leg mal eine Hand aufs Bein und leg mal eine Hand auf den Bauch und atme erstmal tief durch. Das manchmal ist das Trauma, der Trigger dann so heftig, dass das einfach die Kontrolle übernimmt.
Ja.
Und das da anzusetzen, aber ein riesiger, riesiger Schlüssel ist. Und ich finde es sehr schön, dass du das EMDR direkt reingebracht hast ins Gespräch. Erklär uns mal bitte, was EMDR ist und warum das für die Arbeit, die du machst, so wahnsinnig wichtig ist.
Ja, also EMDR ist ja eine traumatherapeutische Methode. Da arbeitet man mit den Augenbewegungen, das ist ein Eye Movement Desensitization Reprocessing. Also man ist dabei sozusagen, wie das Erlebnis nochmal zu reprozessieren. Ne? Also man geht nochmal in einen Prozess rein, der aber dann über diese Augenbewegung, das ist eine bilaterale Stimulation auch, sozusagen hilft, dass die Emotionen, die mit dem Erlebnis verbunden sind, das schlimmste Bild auch die körperliche Reaktion oder das, was im körperlichen Gedächtnis auch sofort sich meldet in so einer Situation, das wird wie in diesen Fluss mit reingenommen. Und das ist ein ganz bestimmtes Prozedere, wie man das dann macht. Und dadurch ist es möglich, die belastende Emotion zu neutralisieren. Das heißt, man kann noch an das Erlebnis denken, aber es überrollt einen nicht mehr. Und das ist so ziemlich der Hinweis. Und für mich ist ein ganz starker Marker, wenn etwas traumatisch ist, auch der, wenn mir eine Situation erzählt wird und das so erzählt wird, als würde es gerade passieren. Und ich auch das Gefühl habe, aha, ich bin da mittendrin. Also nicht wirklich, aber das ist wirklich wie, als würde ich den Film mit angucken. Dann weiß ich, es ist nicht verarbeitet und meistens sind die Emotionen dann auch entsprechend, dass die Tränen kommen oder die Wut oder die Ablehnung. Und dann macht es Sinn, das auch in der Tiefe zu lösen.
Hast du eine schöne Geschichte parat, wo du genau so ein, also wo du so ein traumatisches Ereignis entdecken konntest und lösen konntest und wie das auf die Familie ausgestrahlt hat?
Ja, ich habe gerade ein wunderschönes Beispiel. Und zwar ein Kind, was angemeldet wurde, der ist jetzt 6 und auch mit extremen Impulsausbrüchen. Ein Kind, was mit Konzentration, Aufmerksamkeit Probleme hat. Und die Mutter hat mir erzählt, dass sie ein Geburtstrauma wohl hatte. Also, und da ging es darum, dass sich das Kind nicht gedreht hat. Und dann gab es da so in der 37. Woche haben dann 2 Ärzte, auf die sie nicht gefasst war, es sollte eigentlich ein anderer Arzt machen, von außen sollte das Kind gedreht werden und es war eine ganz furchtbare, brachiale Einwirkung von außen, wo sie fast, sie war selber in einem Zustand, wo sie sagt, sie wusste nicht, ob sie es überlebt und hatte aber keine Hilfe für sich gefunden, das zu stoppen. Und das ist das, was hängen geblieben ist und auch dann, wie dieses Kind aussah, als es dann aus dem Geburtskanal geholt wurde. Und das haben wir mit EMDR sozusagen neutralisiert. Und das war während wir das gemacht haben, sagte sie auf einmal, sie guckte mich so an und sagte, weißt du, was gerade passiert ist? Es hat sich gedreht. Also sie hat in dem Moment, ihr Körper hat das in dem Moment vollzogen, was an Information gefehlt hat. Und sie hatte, also plötzlich dann der Oberbauch ging runter, ne? Sie hatte einen ganz warmen Unterbauch und also es war wirklich magisch. Und sie kommt nach Hause und da kommt ihr der entgegengerannt, ne? Und er hat es gespürt, ne? Der hat, auch vorher hat er ihr immer gesagt, Mama, reg dich nicht auf, ne? Weil ich spüre das immer so, wenn du dich aufregst. Also das war die Verbindung, die sie auch hatten. Da gab es eine Bindungsstörung, da gab es also eine Lücke, ne? Weil sie immer auch mit dieser Unberechenbarkeit, wenn er irgendwas gemacht hat, ist sie in diese Haltung reingegangen. Und er hat immer das Gefühl gehabt, der kommt an seine Mama nicht ran und hat auch seinen zärtlichen Gefühlen nicht vertraut. Deswegen muss er immer wieder in diese Aggression rein. Und das ist gerade am Heilen, ne? Und der Vater natürlich, der ist total glücklich, er war dabei und hat nie gewusst, ne, wie er helfen soll. Es waren Schuldgefühle auch, dass er da nichts gemacht hat, weil das Schlimme doch passiert ist. Und der ist gerade in dieser Welle mit drin. Also das als schönes Beispiel, wie wunderbar
man Trauma lösen kann. Ein schönes Beispiel. Und mit Sicherheit eines, wo viele Frauen, die geboren haben, ihre Hand heben können und sagen, ja, das Gebären im Krankenhaus war schwierig.
Ja, man hat nicht immer die feinfühligsten Menschen um sich herum. Ja.
Und auch dieses Beispiel zeigt, wie wunderschön und tief die Verbindung zwischen Mutter und Kind in dem Fall ist. Und dass das, was in der Vergangenheit nicht vollendet werden konnte, mit einer Bereitschaft und Offenheit in der Gegenwart beendet werden kann.
Ja. Ja.
Liebe Gabriele, ich finde deine Arbeit wahnsinnig wichtig und wahnsinnig wertvoll, weil unser Morgen mit unseren Kindern heranwächst und die Welt, so wie sie heute ist, so nicht bleiben kann, das spüren wir alle. Und dass es gesunde Eltern braucht, um mutige, freie, starke, querdenkende Kinder zu bekommen.
Ja.
Die solche Erwachsenen werden, die eine Welt formen, so wie wir sie mit unserem begrenzten Verstand uns gerade noch nicht vorstellen können, vor allem nicht das Wie. Dafür brauchen wir diese heilen Familien. Unabhängig davon, ob der Weg als eine Familie, als Paar weitergeht oder ob es auch auf verschiedenen Wegen gehen darf, die voller Liebe und Respekt und Dankbarkeit stattfinden. Hm. Und dafür ist deine Arbeit echt unbezahlbar. Ja. Gibt es eine letzte Botschaft, eine letzte Nachricht, die du für die Zuhörerinnen, sind es meistens, noch dalassen möchtest?
Also eben war ganz spontan, trau dich. Trau dich einfach daran zu gehen, ne? Deine eigenen Themen auch bewusst zu werden, wenn du Kinder hast. Auch wenn du keine Kinder hast, ist es auch wichtig, das zu tun. Aber wenn du Kinder hast, ja, ist es fast schon, entspricht zu unserer Verantwortung, da auch hinzuschauen.
Vielen, vielen Dank.
Das ist schön. Es ist wirklich so gewinnbringend. Das kann das ganze Leben auf so eine wundervolle Weise verändern. Und nicht nur im Jetzt, sondern auch, wir können auch transgenerational können wir Themen heilen, wenn wir uns das trauen. Wir können die Geschichten drehen und sagen, nee, jetzt gibt es keine Wiederholung mehr. Ne? Trau dich einfach.
Vielen, vielen Dank. Ich verlinke natürlich deine ganzen Kontaktdaten hier in den Shownotes, dass alle Frauen und auch Männer, die jetzt gesagt haben, wow, ich glaube, ich habe hier jemanden gefunden, mit deren Hilfe möchte ich tiefer schauen. Arbeitest du nur offline oder arbeitest du auch online?
Beides, ja. Also Traumaarbeit nur offline, also das mache ich nicht online. Aber ansonsten ist das immer eine bunte Mischung, ne, zwischen Online-Calls und dann aber auch, dass man mich, also man kann mich immer entweder in der Praxis oder ich gehe in die Familien, also ich sehe auch einen direkten Kontakt, ja.
Ich teile alles, was wichtig ist, in den Shownotes. Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.
Danke.